Hi du, eine kurze Ankündigung. Der Podcast macht vom 6. April bis zum 12. April eine Woche Osterpause. Ab dem Montag, dem 13. April, geht es ganz normal weiter mit neuen Folgen. Hab schöne Osterferien. Bis demnächst. Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Hi, ich bin Marvin und in dieser Folge erzähle ich dir vom ersten Todesstern. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Kanon. Dieser Podcast verzichtet freiwillig auf Werbung. Wenn du mich und meine Arbeit trotzdem unterstützen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, da findest du verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Premium-Abonnement mit zusätzlichen Bonusfolgen, die jede Woche Samstag erscheinen. Hey KL, willst du heute mal jemanden grüßen?
Ach, du, meine Güte, natürlich. Es gibt nichts, was Droiden nicht könnten. Ich grüße unsere Spotify-Fans, Star-Lord 923 und Level 100.
Siehst du? Gut gemacht.
Wie ich schon sagte, es gibt nichts, was Droiden nicht könnten. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch einmal über eine gesonderte Folge zum Thema...
Nein, sollten wir nicht. Ach. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, schau mal in die Shownotes.
Also sowas.
Viel Spaß mit der neuen Folge. Der erste Todesstern. Die Regionalgouverneure haben jetzt direkte Kontrolle über ihre Territorien. Furcht wird die lokalen Systeme gefügig machen. Die Furcht vor dieser Kampfstation. Wilhuff Tarkin. Der Todesstern war eine geonosianische Superwaffe des galaktischen Imperiums in Form einer mobilen Raumstation. Bereits kurz vor Ausbruch der Klonkriege und der imperialen Ära befand sie sich in der Planungsphase. Dieses gewaltige Projekt wurde von einem ganzen Konglomerat aus Fraktionen finanziert, darunter der Handelsföderation, dem Intergalaktischen Bankenverband, der Techno-Union und der Galaktischen Republik. Die Kampfstation verfügte über einen Superlaser, dessen Feuerkraft ausreichte, einen ganzen Planeten mit einem einzigen Schuss vollkommen zu zerstören. Für das Imperium sollte sie mit ihrer gewaltigen militärischen Schlagkraft vor allem zur Abschreckung dienen und lähmende Angst verbreiten, um die Schreckensherrschaft Palpatines zu sichern. Zu den Opfern dieser Waffe zählen die Bewohner von Alderaan, ehe die Kampfstation von der Rebellenallianz vernichtet wurde. Geschichte. Der Bauanfang. Wir nennen es Todesstern. Es gibt keinen besseren Namen. Galen Erso. Die Idee einer mobilen Kampfstation mit zerstörerischem Superlaser stammte ursprünglich von der Konföderation unabhängiger Systeme, die während der Klonkriege vom späteren Imperator Sheev Palpatine und seinem Sith-Schüler Dooku angeführt wurde. Dooku war es auch, der den geonosianischen Stargassin-Schwarm unter dem Vorsitz von Poggle mit der Planung dieses Vorhabens beauftragte. Mit ihren umfangreichen technologischen Kenntnissen entwickelten die Geonosianer Pläne für eine mit Kyber-Kristallen betriebene Superwaffe von der Größe eines kleinen Mondes. Poggle selbst war wenig von der Machbarkeit eines solchen Projekts überzeugt und hielt die Kampfstation zunächst für ein theoretisches Konstrukt. Bevor die Pläne während der Schlacht von Geonosis zu Beginn der Klonkriege in Feindeshand gelangen konnten, floh Dooku mit selbigen und übergab sie seinem Meister. Noch während der Klonkriege im Jahr 20 vor der Schlacht von Yavin wurde mit dem Bau der Station im Orbit von Geonosis begonnen, wobei der Zugang zu der Welt stark eingeschränkt wurde, sodass keinerlei Informationen nach außen drangen. Mit riesigen orbitalen Baumaschinen wurden die steinernen Ringe von Geonosis zu Baumaterial verarbeitet, aus dem das kugelförmige Grundgerüst der Kampfstation entstand. Trotz aller Geheimhaltung konnte nicht verhindert werden, dass der Rebellenextremist Saw Gerrera an Hinweise über das Projekt gelangte, denen er unnachgiebig nachging. Dabei kam er der Wahrheit so nahe, dass die Verantwortlichen im Jahr 9 vor der Schlacht von Yavin entschieden, Geonosis als Standort für die weitere Bauphase aufzugeben und stattdessen im Orbit des Planeten Scarif weiterzuarbeiten. Um Spuren zu verwischen und die Existenz der Superwaffe um jeden Preis geheim zu halten, entledigte sich das imperiale Militär der gesamten Bevölkerung von Geonosis. Rund 1 Milliarde Geonosianer starben bei diesem Völkermord, der viele Jahre unbemerkt blieb. Ursprünglich hatte Vizeadmiral Dodd Rancid das Kommando über die Station, wurde aber bald von Großmoff Wilhuff Tarkin ersetzt. Tarkin wusste allerdings um die immense Verantwortung, die mit der Realisierung eines solchen Großprojekts einherging. Um die Fallhöhe und das Risiko in Bezug auf seine eigene Karriere zu minimieren, setzte er der Militärdirektor Orson Krennic vom Imperialen Sicherheitsbüro ein. Der visionäre und ehrgeizige Krennic war für die Fertigstellung des Todessterns verantwortlich, stets in der Hoffnung, in der Gunst des Imperators aufzusteigen. Für Tarkin hatte dies den Vorteil, dass er an Krennics Erfolg partizipieren bzw. die Verantwortung über die zahlreichen Missstände und Fehlschläge in der rund 20-jährigen Bauphase von sich weisen konnte. Diverse Probleme wie Materialengpässe, Sabotageversuche und Rückschläge in der Forschungsarbeit führten immer wieder zu Verzögerungen. Neben den logistischen, materiellen und personellen Herausforderungen war die Primärwaffe, der zerstörerische Superlaser, die größte Hürde im Todessternprojekt. Umfangreiche und langwierige Forschungen unter der Leitung des von Krennic rekrutierten Wissenschaftlers Galen Erso brachten schließlich aber den Durchbruch. Eine von Erso entwickelte Transformationsformel ermöglichte die Umwandlung und Fokussierung der aus Kyberkristallen gewonnenen Energie zu einem Laserstrahl, der bei voller Leistung einen ganzen Planeten auf einen Schlag auslöschen konnte. Die dafür benötigten Kyberkristalle wurden in großen Mengen aus der ganzen Galaxis zusammengetragen, insbesondere vom Planeten Jeddah. Die zerstörerische Kraft des Laserstrahls wurde null vor der Schlacht von Yavin am selbigen Planeten getestet und zerstörte Jeddah City. Galen Erso war es aber auch, der eine leicht zu übersehende, aber fatale Schwachstelle in den Reaktorsystemen der Kampfstation einbaute. Eine unauffällige, rund 2 Meter breite Ventilationsöffnung am Äquatorialgraben war so positioniert, dass sie in einer geraden Linie zum Reaktorsystem führte. Ein direkter Treffer des Feindes konnte auf diese Weise eine zerstörerische Kettenreaktion in Gang setzen, um den Todesstern unschädlich zu machen. Nun was wird wohl also als nächstes passieren? Die Vernichtung von Alderaan.
Es ist der Augenblick, um die Feuerkraft dieser Station zu demonstrieren. Kurs auf Alderaan!
Wilhuff Tarkin. Im Jahr Null vor der Schlacht von Yavin nahm Darth Vader, Prinzessin Leia Organa, ein führendes Mitglied der Rebellenallianz, gefangen, nachdem diese mit den Konstruktionsplänen des Todessterns an Bord eines Blockadebrechers geflohen war. Sie wurde in einem speziellen Gefängnis für politische Gefangene eingesperrt und sollte den Imperialen den Standort einer geheimen Rebellenbasis verraten. Da sie sich allerdings jeder Folter widersetzte, beschloss man, Kurs auf ihren Heimatplaneten Alderaan zu setzen, um ein geeignetes Druckmittel zu haben. Obwohl sie daraufhin den Planeten Dantooine als Ort nannte, ließ Tarkin ohne zu zögern den Superlaser abfeuern. Millionen von Leben wurden dabei auf Alderaan in Sekundenbruchteilen ausgelöscht. Entsetzt über den Verlust ihrer Heimat und schockiert von der Skrupellosigkeit des Imperiums, wurde Leia in die Zelle 2187 im Gefangenenblock AA-23 eingesperrt, wo sie auf ihre Exekution warten sollte. Zur gleichen Zeit waren der Schmuggler Han Solo, sein Wookiee-Co-Pilot Chewbacca und ihre Passagiere Ben Kenobi und Luke Skywalker auf dem Weg zum Alderaan-System, da sie Leias Hilferuf durch den Droiden R2-D2 erhalten hatten, der sich zusammen mit C-3PO bei deren Gefangennahme absetzen konnte. Anstatt jedoch den gesuchten Planeten vorzufinden, stießen sie mit dem Millennium Falcon auf den Todesstern und wurden mit Hilfe eines Traktorstrahls an Bord gezogen, ehe sie die Flucht ergreifen konnten. Die Hangars, in ihrem Fall Dockbucht 327, in denen gekaperte Schiffe untersucht wurden, lagen in unmittelbarer Nähe der Zellen für politische Gefangene, also entschlossen sie sich, dies auszunutzen und Leia zu befreien. Nachdem sie sich dem Zugriff durch imperiale Suchtrupps entzogen hatten, verkleideten sich Luke und Han mit Hilfe von Sturmtruppenrüstungen, legten Chewbacca zum Schein Handschellen an und machten sich auf den Weg zum Gefängnis, während Ben Kenobi den Traktorstrahl auszuschalten versuchte, der den Falken festhielt. Mit einem Turbolift fuhren die beiden falschen Sturmtruppen mit ihrem Gefangenen zur Inhaftierungsebene 5, wo sie sich als Gefangenentransport ausgaben. Der Aufseher dort schöpfte Verdacht. Und die drei Eindringlinge mussten mit einigen Wachen fertig werden, bevor sie Leia befreien konnten. Zwar bemühte sich Han über Funk, den zuständigen Kommandanten davon abzuhalten, Verstärkung zu schicken, jedoch ließ diese nicht lange auf sich warten. Da die Gänge, in denen die Zellen lagen, Sackgassen waren, wurden die vier von den Imperialen festgenagelt. Leia ergriff überraschend die Initiative und schoss ein Loch in einen Schacht an der Seitenwand des Ganges, durch das sie mit ihren Befreiern entkam. Womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass dieser Weg sie in einer Fahrt zu einer der zahlreichen Müllpressen führte. Das Mülltrennungssystem schickte sie dabei zum wiederverwertbaren Abfall in Presse 32, 6, 38, 27, was wohl einfach an den Waffen und Rüstungen lag, die sie mit sich führten. Nachdem sie nur knapp einem Dianoga entkommen waren, drohten sie nun von der Presse zerquetscht zu werden, was der technisch versierte R2-D2 von einem Kontrollpanel aus gerade noch verhindern konnte. Ben Kenobi hatte derweil den Traktorstrahl deaktiviert und machte sich auf den Rückweg zum Hangar, um sich dort mit seinen Gefährten zu treffen. Diese waren nach einigen Gefechten mit den Sturmtruppen und einer waghalsigen Überquerung eines Luftschachtes durch Luke und Leia inzwischen in der Dockbucht angekommen, wo die beiden Droiden bereits auf sie warteten. Als plötzlich Darth Vader dort auftauchte, stellte Ben Kenobi sich ihm zum Duell, um seinen Freunden so die Flucht zu ermöglichen. Er ließ sich schließlich bereitwillig von Vader, seinem einstigen Schüler, töten und wurde so eins mit der Macht. Die übrigen Besatzungsmitglieder des Falken entkamen und machten sich mit den wertvollen Plänen des Todessterns auf den Weg zur Rebellenbasis, die sich, wie sich herausstellte, nicht auf Dantooine, sondern auf dem Planeten Yavin 4 befand. Die Zerstörung des ersten Todessterns.
Evakuieren. Im Augenblick des Triumphes. Ich glaube, sie überschätzen ihre Chancen.
Wilhuf Tarkin zu Morad Minbast. Die gelungene Flucht vom Todesstern war keinesfalls Glück, sondern pure Absicht von Seiten des Imperiums. Mit Hilfe eines am Millennium-Falken befestigten Peilsenders gelang es, den Standort der Rebellenbasis auf dem Planeten Yavin 4 ausfindig zu machen, und man setzte mit der Kampfstation umgehend Kurs auf das Yavin-System. Während die Rebellenstrategen die Pläne untersuchten, um einen Angriff auf das Machtinstrument des Imperators vorzubereiten, war dieses bereits auf dem Weg zu ihnen, um die Rebellion endgültig mit dem Superlaser auszulöschen. Die Konstruktionspläne offenbarten indes den Rebellen eine entscheidende Schwachstelle, einen etwa 2 Meter breiten Abwärmeschacht, der, dem zentralen Energieträger folgend, bis zum Hauptreaktor führte. Als der Todesstern im Yavin-System angekommen war, befand sich der Planet Yavin 4 zwar in Reichweite, jedoch musste zunächst der Gasriese Yavin umrundet werden, bevor das Feuer eröffnet werden konnte. Die Rebellen starteten nun ihre Jäger und flogen der Station entgegen, um als Erste den entscheidenden Treffer zu setzen. Das Ziel befand sich in einem Graben im nördlichen Polargebiet und war gegen Laserbeschuss abgeschirmt, sodass Protonentorpedos eingesetzt werden mussten. Die Verteidigungsgeschütze der Kampfstation hatten ihre Mühe mit den wendigen Rebellenjägern, die vom Imperium vorher nie als ernsthafte Gefahr eingeschätzt worden waren. Trotz allem wurden fast alle Rebellen abgeschossen, der bis dahin einzige Schuss auf den Schacht ging daneben. Darth Vader stieg schließlich persönlich in einen Jäger, um den übrig gebliebenen Luke Skywalker und seine Flügelmänner auszuschalten, und hätte es auch beinahe geschafft, wenn Han Solo mit seinem Millennium-Falken ihn nicht im letzten Moment daran gehindert hätte. Luke konnte so seinen Anflug ungestört durchführen und traf den Lüftungsschacht perfekt, und das sogar ohne Zielcomputer, sondern allein mit Hilfe der Macht. Als der Torpedo den Hypermaterie-Reaktor erreichte, löste er eine gewaltige Explosion aus, die den Todesstern vollständig zerstörte, der genau in diesem Moment feuerbereit gewesen wäre. Fast die gesamte Besatzung verlor dabei ihr Leben, darunter zahlreiche hochrangige imperiale Offiziere und auch Wilhuf Tarkin, der bis zuletzt an die Unverwundbarkeit seiner Station geglaubt hatte. Beschreibung: Äußeres.
Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation.
Obi-Wan Kenobi. Der Todesstern war von außen gesehen eine fast perfekte, graue Kugel von 160 Kilometern Durchmesser und damit einem Umfang von knapp 503 Kilometern. Durch die gewaltigen und wohl auch einzigartigen Ausmaße dieser Raumstation konnte man sie von Weitem leicht mit einem Himmelskörper, wie zum Beispiel einem Mond, verwechseln. Erst beim Näherkommen ließ sich erkennen, dass dieses Objekt nicht aus Gestein natürlich entstanden, sondern aus industriellen Werkstoffen künstlich gefertigt worden war. Zu den wenigen markanten Äußerlichkeiten zählten der etwa 500 Meter tiefe Äquatorgraben, der die Station umlief, sowie die ausladende, kreisrunde Mulde auf der oberen Hemisphäre, von der aus die Strahlen des Superlasers abgefeuert wurden. Die scheinbar glatte Oberfläche erzeugte den Anschein der Unangreifbarkeit, den Eindruck, dass an diesem Bauwerk einfach alles abperlte. Schaute man sich die Hülle allerdings genauer an, so konnte man feststellen, dass sie von Antennen, kleinen Einbuchtungen und Geschütztürmen übersät war, zwischen denen vielerorts kleine Gräben verliefen. Empfindliche Öffnungen wie Andockbuchten und Hangars fanden sich jedoch nur entlang des Äquatorgrabens, der daher auch am besten gesichert war. Sämtliche Formen waren scharfkantig und symmetrisch, Rundungen oder schwungvolles Design suchte man vergeblich. Das kalte und harte Äußere des Todessterns passte hervorragend zu der Rolle, die ihm vom Imperium zugedacht war, nämlich ein furchteinflößendes Machtinstrument zu sein, das durch seinen bloßen Anblick Widerstand im Keim ersticken sollte. Der Aufbau. Kern. Die gewaltigen Ausmaße und die immense Zahl von technischen Elementen machten den Todesstern zur wahrscheinlich komplexesten Weltrauminstallation aller Zeiten. Das Problem bei der Konstruktion bestand in der Unterbringung einer Energiequelle, die groß genug war, um Superlaser und Antriebe zu versorgen. Im Endeffekt wurde der Generator so enorm, dass man mit ihm einen kleinen Planeten versorgen könnte. Trotz seiner Größe konnte der Generator nicht genügend Energie aufbringen, um noch ein Schildsystem für den Todesstern zu speisen, deshalb erhielt er ein eher notdürftiges Schildsystem. Die mondähnliche Form legte geografische Bezeichnungen nahe, also wurden die Positionen der einzelnen Bereiche so angegeben, als befänden sie sich auf einem Planeten. Um die Grundstruktur möglichst anschaulich zu machen, lässt sich die Station wohl am ehesten mit einer Frucht bzw. einer Pflanze vergleichen. Im exakten Mittelpunkt befand sich der kugelförmige Hauptreaktor, dessen enorme Leistungsfähigkeit auf spezieller Hypermaterietechnik beruhte. Zusammen mit dem langgezogenen Hauptreaktorvorsystem in der unteren Hemisphäre und den oberhalb aufgetürmten Hauptenergiegenerator und Energiekonvertern bildete dieser sozusagen das Kerngehäuse des Todessterns. Diese mehr als 150 Kilometer hohe Ansammlung wäre mit ihren vielen Entladungstürmen, Generatorsäulen und Energieleitungen für sich schon beeindruckend gewesen, beherbergte sie doch mehr Einzelteile und technische Komponenten als ein ganzes Großkampfschiff. Alle ihre Bestandteile lagen genau auf der senkrechten Achse, die Nord- und Südpol verband, und waren Ansatzpunkte für sämtliche übrigen Systeme, die von hier ihre Energie bezogen. Der zweitgrößte Strukturteil bildete der Superlaser, der nicht einfach nur aus der Schüssel bestand, aus der heraus er abgefeuert wurde, sondern sogar mehr Platz einnahm als Primärenergiegenerator und Konverterelemente zusammen. Alle Bestandteile des gewaltigen Lasersystems lagen entlang einer Achse, die wie eine Art angewachsener Ableger am Hauptreaktor begann und etwa 25 Grad zur Äquatorebene geneigt war, sodass die Mulde auf der Oberfläche auf der unteren Hälfte der nördlichen Hemisphäre lag. Ein Zentralträger leitete die vom Generator gelieferte Energie an diverse Verstärker und Feldgeneratoren weiter, die konzentrisch um ihn herum angeschlossen waren. Die eigentlichen Laser waren im Vergleich zu den übrigen Elementen, die sich hauptsächlich unter der Mulde drängten, überraschend klein und waren zu 8 ganz außen um den Energieträger verteilt. Oberhalb der Strahlenbündelungsmagnetentrommel lag dicht am Kerngehäuse eine riesenhafte, aus mehreren übereinanderliegenden Scheiben bestehende Energiezelle, deren Durchmesser an der breitesten Stelle fast den des Hauptreaktors betrug. Beinahe winzig gegenüber diesen überdimensionierten Komponenten wirkte der Hyperantrieb, der auf der Äquatorebene gerade noch unterhalb des Superlasers Platz fand und mit seiner gewaltigen Doppelphalanx aus Antriebselementen den Graben auf einer Länge von mehreren Kilometern zu beiden Seiten flankierte. Die Decks. Im übrigen Innenraum lagen verschiedene weitere Systeme und Aggregate verteilt, die in der Regel in 2- bzw. 4-facher Ausführung symmetrisch um die Polachse angeordnet waren. Darunter fanden sich sowohl Regelungs- und Erhaltungssysteme für die künstliche Atmosphäre an Bord, als auch zusätzliche Generatoren und Konverter. Alle diese lebenswichtigen Bestandteile, sozusagen die Organe der Station, waren von einer unüberschaubaren Masse aus Decks und Räumen umgeben, so als hätte man den gesamten Innenraum um die oben genannten Einzelteile mit ihnen aufgefüllt. Der gesamte Todesstern war von oben bis unten in 84 Ebenen a 1429 Meter unterteilt, von denen jede wiederum in 357 jeweils 4 Meter hohe Decks gegliedert war. Diese Bereiche wurden den insgesamt 24 Sektionen der Station zugeordnet, von denen es pro Hemisphäre 12 Stück gab und deren verschiedene Sektoren entweder für die Kommandantur, das Militär, die Technik, die Wartung oder die Sicherheit eingeteilt und genutzt wurden. Jede Sektion verfügte über eigene Nahrungsreplikatoren, Hangarbuchten, hydroponische Systeme, Inhaftierungsblocks, Sanitätsstationen, Waffenkammern und Kommandozentren. Die 100.000 Mann starke Besatzung erforderte selbstverständlich entsprechende Räumlichkeiten, darunter zum Beispiel auch Quartiere, Speisesäle und Aufenthaltsräume für höhere Dienstgrade, die überall zu finden waren. Um den oftmals langwierigen Aufenthalt auf einer derartigen Raumstation angenehmer zu machen, gab es auch Erholungsbereiche und sogar Parks, die außerhalb der Dienstzeiten besucht werden durften. Überall zwischen den Räumen und Ebenen verliefen Lifts, Luftschächte und Lastenaufzüge, die täglich tonnenweise Güter und Zehntausende Personen beförderten. Als besonderen Luxus gab es für die Offiziere zusätzlich Bahnverbindungen, um die kilometerlangen Strecken zwischen den verschiedenen Sektionen zu überbrücken. Eine dabei besonders häufig frequentierte Linie umlief den Graben. Bewaffnung und Verteidigung. Die Kampfstation trug ihren Namen zurecht. Sie war neben dem Superlaser mit unzähligen Geschützen und Traktorstrahlprojektoren gespickt, deren Aufgabe die Abwehr feindlicher Schiffe und, wenn es die Situation erlaubte, auch deren Einnahme war. Überall auf der Oberfläche befanden sich Turbolaser-Batterien, die auf kleinen, vierkantigen Türmen angebracht waren und sich in alle Richtungen drehen ließen. Besonders hoch war die Konzentration dieser Defensivgeschütze an den Gräben, vor allem dem Äquatorgraben, wo die empfindlichen Andockbuchten und Hangarbereiche lagen, um hier besonderen Schutz zu gewährleisten. Ein wohl ebenso wichtiges Verteidigungsmittel waren die zahlreichen Tai-Staffeln, die im Falle eines Angriffs praktisch als Raumüberlegenheitsjäger agieren und gegen kleinere feindliche Schiffe und Jäger vorgehen konnten. Im Inneren patrouillierten natürlich ständig Wachen, vor allem in der Nähe sensibler Bereiche wie den Kommandozentren und den Waffensystemen. Die gesamte Auslegung der Verteidigungssysteme war, so stark sie auch waren, trotz allem auf einen koordinierten Großangriff zugeschnitten, da man glaubte, dass ein eventueller Gegner es nur mit einem solchen wagen würde, gegen die Kampfstation vorzugehen. Dass dies eine vollkommene Fehleinschätzung gewesen war, wurde dem Imperium erst bei der Schlacht von Yavin klar. Dem Todesstern selbst wurde gerade das dabei zum Verhängnis. Möge die Nacht mit dir sein.